war ein etwas älteres Ehepaar. Sie waren gut betucht, gingen gerade in Ruhestand oder wollten gerade in Ruhestand gehen. Aber sie waren erschrocken über das, was in dieser Welt gelaufen ist. Die hatten Angst vor den vielen Kriegen und sogar die Möglichkeit eines nuklearen Krieges. Haben sie große Angst gehabt. Und sie haben überlegt, da sie die Mittel dazu hatten, wo sie ihr Ruhesitz hin versetzen konnten, wo sie am wenigsten in Gefahr wären. Und sie sind in der ganzen Welt rumgereist und haben nach einem Ort gesucht, wo sie gedacht haben, hier können wir in Frieden leben. Und sie haben dann einen Ort gefunden, wo sie gedacht haben, hier wird's ruhig sein. Und haben alles organisiert, haben ihren Umzug gemacht. Weihnachten 1981 haben sie ihrem Pastor eine Weihnachtskarte geschickt von ihrer neuen Heimat. Und wenige Monate später hat ihr Pastor um ihre Sicherheit gebetet, weil sie auf die Falklandinseln gezogen sind, wo am 2. April 1981 Venezuela, also die Falklandinseln gehören zu Großbritannien und die Venezuela erhebt Anspruch darauf und ist gewaltsam einmarschiert. Argentinien? Habe ich das falsch auf? Okay, Entschuldigung, Argentinien. Aber es gehört sich so, dass es richtig gesagt wird. Aber jedenfalls ist da eine kriegerische Auseinandersetzung gewesen, wo sie meinten, dass sie endlich irgendwo in Ruhe sein leben sollten können. Statistiker haben errechnet, über die Zeitspanne von über eine Zeitspanne von 3358 Jahren, also von 1496 vor Christus bis 1860 nach Christus, gab es auf dieser Erde gerade mal 227 Jahre ohne Krieg. 3130 Jahre mit Krieg. Ein Verhältnis von 1 zu 13. In den letzten drei Jahrhunderten sind um die 300 Kriege in Europa geführt worden. Von 1500 vor Christus bis 1860 nach Christus sind mehr als 8000 Friedensverträge geschlossen worden, die für alle Zeit halten sollten. Im Schnitt haben sie 2 Jahre gehalten. Nun, heute ist es natürlich nicht viel besser. Wir wissen, dass gerade innerhalb von den letzten Wochen sind mehrere Terroranschläge verübt worden von islamistischen Kriegern in verschiedensten Ländern, darunter Libanon, Frankreich, USA. Der Waffenstillstand in der Ukraine ist bestenfalls brüchig und in Syrien tobt der Krieg unvermindert weiter. Tja, und in dieser Adventszeit habe ich mir ausgesucht, über die 4 Adventssonntage, über 4 Titel, die wir für den Messias finden, in Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Kann ich den Vers? Danke. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Fürst des Friedens, Vater in Ewigkeit und Fürst des Friedens. Na, man könnte beinahe sagen, okay, Fürst des Friedens ist heute dran, lassen wir vielleicht mal ausfallen, weil so viel Frieden gibt es hier gar nicht. Na? In unserer Welt fragen wir uns, wo bleibt der Frieden? Wenn es einen Friedensfürst gibt, dann warum haut das immer wieder nicht so richtig hin? Aber gerade darum geht es auch, weil als diese Prophezeiung gegeben wurde, herrschte auf der Welt auch keinen Frieden. Dieser Zeitraum fällt eben auch in diese Zeitspanne, was ich vorhin benannt habe, mit den 8000 Friedensverträgen und mit dem Verhältnis ein Jahr ohne Krieg zu 13 Jahren mit Krieg. Und die Menschen, die diese Worte zuerst gehört haben, sie sehnten sich eben auch besonders nach Frieden. Sie waren nicht erschrocken, weil sie gehört haben, dass es woanders Krieg gegeben hat. Nein, sie haben es immer wieder hautnah in ihrem eigenen Leben, in ihrer eigenen Welt erlebt. Ich habe eine Landkarte heute mitgebracht. Ich meine, ich versuche nicht zu lehrermäßig zu werden während meiner Predigten. Aber manchmal denke ich, ist es schon hilfreich, wenn man sich ein bisschen vor Augen führt, wie die Sache ausgesehen hat. Man sieht hier Jerusalem, also die Hauptstadt von Israel. Aber zu dieser Zeit war Israel geteilt. Also der König David, er hatte Jerusalem erobert und zur Hauptstadt gemacht und hat Israel zu einem sehr starken Land gemacht. Sein Sohn Salomo ist dann König geworden, hat den Tempel gebaut und hat also wirklich eine prächtige Herrschaftszeit gehabt. Aber Salomo hat den Leuten sehr viel Steuern auferlegt. Hände hoch, wenn ihr Steuern mögt. Ja, genau. Er hat ihnen sehr viel Steuern auferlegt oder abgezogen. Und Salomo hat dafür ganz prächtig gelebt, aber das Volk hat darunter geäxt. Und als Salomo gestorben ist, hat das Volk zu seinem Sohn gesagt, du, also wir sind gern bereit, dich als unser König zu haben, aber diese Steuern müssen runter. Das verkraften wir nicht mehr. Und der Jerobeam, der hat sich mit den falschen Leuten beraten und hat gesagt, nein, ich werde die Steuern noch höher schrauben. Ihr werdet noch mehr schuften müssen. Und da hat ein Großteil von dem Volk gesagt, und tschüss. Also haben sie sich geteilt. Und dieses Teil hier oben mit Samaria als Hauptstadt wurde weiterhin als Israel bezeichnet und das Südreich wurde als Juda bezeichnet. Und die beiden haben auch natürlich immer wieder Kriege gegeneinander geführt. Und dann waren mal also Damaskus, überall in den Nachrichten heutzutage, Hauptstadt von Syrien. Syrien und Israel haben sich gegen Juda verbündet und dann haben sie es noch interessanter gemacht. Sie haben dann was mit Assyrien gemacht, die weiter hier oben im Norden ist und es ging immer zu heiß hin und her. Assyrien, so, ich hatte einen Laserpointer mitgebracht, aber der ist heute früh ausgestiegen. Naja. Assyrien ist hier oben und die sind dann gekommen und haben Syrien und Israel zerstört. Und naja, es ist gut, ich versuche nicht mehr runterzufallen. Die haben die zerstört und die Leute von dem Nordreich ins Exil geführt. Aber dann kamen die Babylonier und die haben Syrien erobert und sind dann auch hier runtergekommen. Man muss verstehen, wir haben natürlich Ägypten hier unten. Die kamen auch immer wieder mal von unten, wo sie ihre Interessen verteidigen wollten. Boom, boom, boom. Immer zu weiter ging das. Also das gibt uns ein bisschen ein Bild dafür, wie das war für diese Leute, die diese Worte zuerst gehört haben. Es wird ein wunderbarer Ratgeber geben. Ein starker Gott. Es wird ein Friedefürst geben. Man kann sich vielleicht ein bisschen denken, wie es ihnen ergangen ist, dass sie diese Worte gehört haben und wie ihre Sehnsucht da gewesen wird, das zu erleben, wirkliches Frieden zu haben. Dieser Begriff für Frieden, den wir im Alten Testament finden, ist ein Wort mit ganz weitreichender Bedeutung. Es ist ein Wort, was im Neuhebräisch auch benutzt wird, als Begrüßung. Das Wort ist Shalom. Und heutzutage in Israel begrüßen sich die Leute mit einem Friedenswunsch. Die sprechen einander Frieden zu. Und wir wissen alle ganz genau, wie heiß es heute noch dazu geht, wie die Menschen sich heute noch nach Frieden sehnen. Und dieses Wort, was wir eben auch in den alten Schriften für Frieden finden, wird nach wie vor benutzt. Aber das ist nicht ein Frieden, wo einfach die Waffen aufhören. Wir verlangen immer wieder von den Politikern, sie sollten dafür sorgen, dass die Waffen schweigen. Aber seien wir doch ehrlich, ist das wahrer Frieden? Eigentlich nicht. Wahrer Frieden muss im Herzen sein. Und dieses Wort Shalom redet von einem Frieden, der im Herzen ist. Von einem Frieden, der allumfassend ist. Nicht von einem Frieden, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man erschossen wird, verringert ist. sondern ein Frieden, mit dem man wirklich leben kann. Ein Frieden, der auch in unserer Gesellschaft so häufig nicht vorhanden ist. Versöhnung, Vergebung, Wiederherstellung der Beziehung. Das ist der Frieden, von dem dieses Wort spricht. Und der Friedefürst ist der, der die Herrschaft über diesen Frieden, also der diesen Frieden auch zuteil werden lassen kann. Aber wieder fragen wir uns, müsste dieser Fürst nicht abgesetzt werden, angesichts von 8000 Friedensverträgen, die alle Zeiten halten sollten und einen Durchschnitt von 2 Jahren geschafft haben? Viele Menschen haben durch die Geschichte versucht, diesen Friedensfürst abzusetzen. Es ist ganz schön ironisch, wie viele das mit aller Gewalt auch versucht haben, ihn abzusetzen. Aber mit welcher Berechtigung? Ich meine, die Frage muss erlaubt sein. Mit welcher Berechtigung kann er sich noch als Friedefürst bezeichnen, wenn immer noch Kriege toben? Die Antwort finden wir von Jesus selber. Jesus selber, als er mit seinen Jüngern gesprochen hat, gerade in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde. Wir lesen in Johannes Evangelium, Kapitel 14, den Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Jesus ist nicht damit zufrieden, dass nur die Waffen aufhören sollen, sondern er will, dass wir einen Frieden im Herzen haben. Nun, ich kann es mir denken, manche sagen, kann es nicht zumindest mit den Waffen anfangen? Das Problem dabei ist, wenn wir den Frieden in unseren Herzen nicht haben, dann werden die Waffen auch nicht schweigen. Und wenn wir den Friedensfürst nicht anerkennen, werden wir weiter aufeinander losschießen. Oh, es muss nicht mit einem Gewehr sein. Worte reichen auch, um ein Herz zu zerreißen. Kennst du bestimmt. Gehässige Worte fallen sehr schnell. Und die schlagen ein wie eine Bombe. Und dieser Friedefürst sagt, ich bin nicht damit zufrieden, dass irgendwelche Äußerlichkeiten zurechtgerückt werden und dass wir dann sagen, okay, jetzt ist alles gut. Er besteht darauf, viel tiefer zu gehen. Nicht wie die Welt euch Frieden gibt, sondern viel weiter. Es gibt eigentlich einige beeindruckende Beispiele, wie dieser Frieden aussehen kann, wie Menschen diesen Frieden, oftmals nur im Kleinen, aber wie sie ihn praktiziert haben. Ich möchte einfach eins davon erzählen. Es gab ein Ehepaar, Dan und Carol Richardson, die in den 1960er Jahren nach Indonesien gegangen sind als Missionare. Sie wollten unter dem Savi-Volk arbeiten. Dieses Volk lebte nach unseren Maßstäben, sagen wir, recht primitiv. Die verschiedensten Clans unter denen waren sich auch nicht immer grün. Dieses Volk war recht brutal. Die haben viele von ihren Feinden nicht nur getötet, sondern auch ihr Fleisch gegessen. Der Dan Richardson ist mehrfach in das Männerhaus der Savi gegangen und saß zwischen den Schädeln von den Feinden und hat versucht, diesen Menschen von dem Lamm Gottes zu erzählen, der Heilung bringt. Die Männer saßen gelangweilt da. Die wollten nicht hören. Die fanden keine Verbindung zu diesen Geschichten, zu diesen komischen Geschichten, die dieser weiße Mann erzählt hat. Aber dennoch fanden sie es interessant, diese exotischen Leute unter sich zu haben. Diese exotischen Leute fanden es nach und nach immer anstrengender, weil es sich mitunter blutige Kämpfe abgespielt haben, direkt vor ihrer Haustür. Und es kam zu einem Punkt, wo sie einfach zu viel Angst hatten und die haben angekündigt, die würden weggehen. Und die Ältesten von den Savi haben sich getroffen und haben gesagt, nein, wir wollen nicht, dass sie weggehen. Und die haben ihnen versprochen, wir werden Frieden schließen, dass diese Kämpfe so nicht mehr stattfinden. Und gleich am nächsten Tag durften Richardsons Zeugen werden von einem sehr bewegenden Ritual. Zwei von diesen Clans, die sich bekriegt hatten, stellten sich auf einer Wiese einander gegenüber auf. Und ich meine nicht nur die Krieger, sondern alle, also Frauen und Kinder, alle waren dabei. Und es war eine Anspannung in der Luft zu spüren, haben sie gesagt. Und dann an einem Punkt hat ein Mann seinen Sohn, der im Säuglingsalter war, geschnappt und ist losgerannt auf der anderen Seite zu. Die Mutter hat geschrien und ist hinterher gerannt, aber sie konnte den Mann nicht mehr einholen. Sie brach schluchzend auf dem Boden zusammen. Der Mann nahm sein Kind und sagte, hier ist mein Friedenskind. Ich gebe euch meinen Sohn, ich gebe euch meinen Namen. Und dann ging er zurück. Wenige Momente später ging das von der anderen Seite genauso, dass ein Mann seinen Sohn im Säuglingsalter geschnappt hat und rübergerannt ist und diese Worte gesagt hat. Richardsons haben sich später erklären lassen, dass es Brauch war, solange diese Kinder leben, sind diese zwei Stämme verpflichtet zum Frieden miteinander. Wenige Tage später ist Dan Richardson nochmal ins Männerhaus von den Savi-Männern hineingestiegen und hat ihnen von dem ultimativen Friedenskind erzählt, wie Gott seinen eigenen Sohn geschickt hat, um Frieden zwischen ihm und uns zu bringen. In dem Jahr war es eine ganz besonders bewegende Erfahrung für Richardsons, den Weihnachtsgottesdienst mit den Savi zu feiern, weil inzwischen waren einige von ihnen Christen geworden, weil sie die Botschaft von dem Friedenskind gehört und verstanden haben. Und in dem Weihnachtsgottesdienst konnten sie erleben, wie ein Savi-Mann diese Worte in ihrer eigenen Sprache vorgelesen hat. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Willst du Frieden erleben in dieser Weihnachtszeit? Ich weiß, es ist eine rhetorische Frage. Jeder möchte Frieden nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern zu jeder Zeit erleben. Aber wir müssen verstehen, dazu brauchen wir den Friedenfürst. Dafür musste ein Opfer gebracht werden. Ein sehr teures Opfer. Ein Friedenskind ist für uns gegeben. Aber dieses Friedenskind hat uns auch gesagt, wie Friede wirklich aussieht. Nicht nur, dass wir uns gegenseitig nicht die Köpfe einschlagen, das müsste selbstverständlich sein. Aber durch den vielen Unfrieden, den wir immer wieder in unseren Herzen mit rumtragen, bricht das immer wieder in Gewaltsamkeiten aus. Aber wir brauchen Heilung für unser Herzen. Wir müssen es lernen, was es bedeutet zu vergeben, weil wenn wir Gräuel und Bitterkeit festhalten, wie soll ein Herz heilen, wenn wir immer zu diese bösen Dinger bei uns festbehalten? Der Friedefürst will, dass du wahre Frieden erlebst in deinem Herzen. Aber du musst dich für ihn öffnen. Und ja, manches, was er von dir verlangen wird, wird nicht so einfach sein. Aber wenn jemand eine tödliche Krankheit hat und geht zum Arzt und der Arzt sagt, du musst eine Behandlung machen, du wirst krank werden, du wirst leiden, es wird wehtun, aber die Alternative ist, dass du stirbst. Dieser Friedefürst hat auch eine Kur für uns. Und Fakt ist, es tut gar nicht so sehr weh. Wir sind meist nur so stur, dass wir festhalten an dem, was uns kaputt macht. Wir halten fest an dem, was anderen kaputt macht. Und der Friedefürst sagt, lass es los. Und wir sagen, nein, das kann ich nicht vergeben. Alles andere vielleicht, aber das ist zu viel. Und er sagt, ich habe dir alles vergeben. Und ich habe den höchsten Preis dafür bezahlt. Warum solltest du daran festhalten, dich selber kaputt machen? Lässt du den Friedenfürst mit dir reden? Lässt du in dieser Woche, du musst nicht mal bis Donnerstag warten, ein Heiligabend geschehen, wo der Friedefürst kommt und dir Heilung schenkt und wo du geheiligt wirst. Nicht wegen dem, was du so Tolles kannst oder tust, sondern weil er es dir schenkt, aus seiner endlosen Liebe. Das ist die Frage, die er stellt an uns immer wieder. Aber wenn du wahre Frieden haben willst, wenn du Frieden auf Erden haben willst, dann sind das die Schritte, die gegangen werden müssen, das bei ihm abzugeben. Wir wollen jetzt eine Zeit des Gebets halten. Und Gebet ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, zu diesem Friedenfürst zu kommen, unser Herzen vor ihm zu beugen. Und ich kann nicht leugnen, ich habe es schon letzte Woche gesagt, leider haben wir ein bisschen wenig Platz, um hier auf die Knie zu gehen, aber vielleicht musst du das zu Hause tun, dass der Körperhaltung, die innere Haltung reflektiert. Aber dass wir uns vor ihm beugen und bekennen, dass wir schuldig sind und bekennen, dass wir von uns aus Frieden nicht halten können, dass wir ihn brauchen, um Frieden zu haben. Das ist seine Einladung an dich. Er sagt, komm zu mir. Es gibt nichts, was zu groß, was zu schlimm wäre, dass ich dir nicht einen Neubeginn schenken könnte. Aber nach wie vor, er zwingt es dir nicht auf. Ja, er zwingt dich nicht zu deinem Glück. Aber er möchte die Schritte mit dir gehen, dass du Frieden findest, dass du Erneuerung findest und dass du erlebst, was es bedeutet, Heiligkeit in deinem Leben zu bekommen. Wer laut beten möchte, kann das gerne tun. Natürlich können wir alle leise beten. Aber ob laut oder leise, ich möchte nochmal betonen, es kommt nicht darauf an, dass wir irgendwelche kluge, ausgefeilte Sätze haben. Dein Vater will, dass du mit einem ehrlichen Herzen zu ihm kommst. Kommen wir jetzt zu ihm. Reden wir mit dem wunderbaren Ratgeber, dem starken Gott, unser Vater in Ewigkeit und dem Fürst des Friedens.